Willkommen hier bei nerdpodcast.de bei einer besonderen Folge, und zwar einer Jubiläumsfolge 300. Wir haben uns gedacht, als Dank dafür, dass wir jetzt schon 300 Podcasts gemacht haben und ihr uns schon über so einen langen Zeitraum jetzt auch schon unterstützt, möchten wir euch gerne nicht nur die normalen Nummern geben, ebenso auch eine Bonusfolge, die außerhalb der Reihe steht. Heute haben wir uns mal zu viert zusammengesetzt und wollten eigentlich unsere liebsten Entwickler ranken und dabei dann ein Gesamtranking haben. Es wurde aber im Endeffekt einfach nur ein lockeres Gequatsche über unsere liebsten Entwickler. Dabei kommen sehr alte Entwickler, sehr unbekannte Entwickler, aber auch etwas modernere dabei, und ich wünsche viel Spaß mit diesem ganz ungezwungenen Gequatsche. Und damit herzlich willkommen. Ich hoffe, das Thema ist klar. Ansonsten werdet ihr gleich im Laufe des Podcasts ja sehen, wie sich das genau gestaltet. Aber das Schöne ist, ich darf heute ganz, ganz tolle Menschen begrüßen. Und zwar haben wir das Debüt mit einem, nämlich das allererste Mal heute auf. Grüß dich, Matthias.
Ja, servus. Hallo, freue mich, dabei zu sein.
Schön. Und dann haben wir nämlich noch zwei Christians am Start. Hallo. Und jetzt müssen die gucken, wer zuerst antwortet.
Ah, ich bin schneller.
Ey, wir sagen jetzt einfach in Stereo. Hallo,
guten Tag. Hallo.
So, das Thema ist eigentlich ganz witzig. Ich würde auch mal sagen, wir müssen gar nicht großartig jetzt Vorgeplänkel schreiben, außer möchte einer erzählen, was heute was ganz Besonderes, Lustiges oder Spannendes bei euch vorgefallen ist. Einfach mal so aus dem Alltag, ganz kurz.
Ich glaube, in Hamburg hat es geregnet.
Es hat in Hamburg geregnet, das ist ja auch
so. Ja, Kreis, ne? Wahnsinn.
Cool Story, Bro. Ja.
Gut. Ein einfaches, also es ist komisch, wie du Nein buchstabierst, aber. Die Frage ist, wollen wir einfach raushauen, oder? Also, ja, erklär's nochmal ganz kurz. Pass auf.
Um was geht's überhaupt? Was
genau, wir wollen heute, ich habe es am Intro erklärt, aber wir wollen einmal ganz kurz unsere liebsten Entwickler vorstellen. Wir haben uns alle mal ein paar Gedanken gemacht. Da soll es jetzt nicht darum gehen, wer aktuell die geilsten Spiele ballert, sondern welche Entwickler haben uns über unsere Videospielzeit am meisten abgeholt? Wer hat unseren Geschmack am meisten bedient? Es geht nicht darum, wen wir objektiv am besten finden, sondern ja, wer hat uns einfach am meisten getoucht? Ne? Wer hat unser Herz am meisten berührt, die meiste Freude gebracht? Wir haben Nintendo, Sony, Microsoft einmal direkt ausgeklammert, wobei ja davon vor allem nur Nintendo und Nintendo EAD ja vor allem sehr, sehr stark entwickelt. Einfach, um es ein bisschen spannender zu machen und um nicht wieder die Großen drin zu haben, haben wir die drei einfach mal außen vor genommen, sondern uns um Entwicklerstudios gekümmert. Wenn ein Studio als First Party innerhalb von Nintendo, Sony oder so arbeitet, dann können sie durchaus genannt werden, aber den Rest würde ich sagen, seht ihr gleich. Wir gehen das nach Plätzen durch, also Platz 1, 2, 3, 4, 5. Und je nachdem, auf welchem Platz dann jeweils der Entwickler sitzt, bekommt er Punkte. Und so gucken wir dann am Ende mal, ob es hier Überschneidung gibt und ob wir dann so eine kleine inoffizielle beste Entwicklerliste für uns dann am Ende einmal küren können. Auf ganz entspannt, auf nicht so ernst und nicht so seriös. Und ich würde einfach
Technische Frage. Bekommt der erste Entwickler von mir die meisten Punkte oder der letzte? Also fange ich mit dem Anführungszeichen Schwächsten an und gehe zum Stärksten hoch? Also
genau, eskaliere ich das? Wir stellen uns mit Platz 5 als erstes vor und der bekommt dann halt einen Punkt. Und der vierte Platz kriegt 2 Punkte.
Okay, cool.
Ich stampfe das hier nebenbei auf. Und ich würde sagen, da du gerade so eifrig dabei bist, Matthias, möchtest du gerne anfangen?
Ja, klar. Ich habe die Liste vor allem, ich habe sie so kuratiert. Ich habe mir überlegt, ich will Entwicklerstudios wählen, die, wenn sie jetzt ein Spiel ankündigen würden, würde ich uneingeschränkt mich auf diesen Titel freuen. Das war meine wie ich halt runterdampfen konnte ein bisschen. Und tatsächlich, ich habe ja gemeint, ich habe nicht viel Retro-Zeug drin. Der erste Entwickler ist ziemlich retro und das ist Cave. Und Cave machen sehr viel Shoot'em-ups. Also vor allem diese vertikal scrollenden von unten nach oben, wie zum Beispiel Dodonpachi ist, was man vielleicht schon mal gehört haben kann, Guwange. Das sind vor allem Arcade-Entwickler. Mhm. Aber viele von den Games von denen haben es vor allem in der Xbox 360-Zeit auf die Konsole geschafft, was spannend ist, weil die Xbox ist ja nicht unbedingt eine Japan-Konsole und die Cave-Shoot'em-Ups waren ein paar der wenigen Physical Releases, die region-free waren auf der Konsole. Und was eben Cave so cool macht, die machen diesen Bullet-Hell-Style von Shoot'em-Ups, also wo halt der ganze Bildschirm gefüllt ist mit Projektilen und da geht es weniger darum, dass man Gegner trifft, sondern nicht getroffen zu werden. Und dadurch wird eben jeder Kampf wie so ein bisschen ein kleines Ausweichpuzzle.
Hast du da so mal Spiele am Start, die man kennen könnte?
Eben, Dodonpachi ist eins, das man schon mal, zumindest wenn man es sieht, also der Name ist natürlich nicht unbedingt vom Hören, aber wenn man es mal sieht, Dodonpachi hat man meistens schon mal gesehen. auch Guwange kann man schon mal gesehen haben. Das sind all solche Games, die sieht man immer wieder, auch in irgendwelchen Compilations oder wenn es um das Thema geht. Guwange ist sehr cool, weil das ist ein Shoot'em-up, bei dem man nicht so klassischen Raumschiffer so spielt, sondern man spielt einen Charakter auf dem Boden. Das ganze Spiel ist so japanisches Horrorfolklore. Das heißt, alle Gegner sind so ein bisschen groteske Horrorkreaturen. Es arbeitet viel mit den japanischen Geisterthemen. Sehr cool dadurch. Also kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. Gibt es auch auf der Xbox 360 und damit auch noch in der Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X und S, glaube ich.
Okay. Und ich habe letztens erst gelesen, wie man schön Bullet Hell umschreiben kann. Man weicht nicht den Kugeln aus, sondern man versucht, die Lücke zwischen den Kugeln immer genau zu finden.
Das Ma, der Empty Space.
Ja, genau. Und das ist bei mir genau, deswegen ist Cave bei mir nicht mit drauf, weil ich liebe zwar Shoot'em-ups, aber ich habe ein Problem mit Bullet Hell. Ich spiele auch Bullet Hell-Spiele, weil es eben viele Neuerscheinungen da immer gibt, aber es ist jetzt nicht so das Genre im Untergenre, was mir irgendwie da Riesenfreude bereitet.
Okay, also mir sagt das alles tatsächlich gerade gar nichts, das finde ich voll spannend. Wie heißt der Entwickler? Cave?
Cave, wie die Höhle auf Englisch.
Wie die Höhle auf Englisch, okay, dann kriegt Cave doch einmal schon mal direkt Punkte. Hat irgendjemand anderes Cave noch auf der Liste? Also oder kennt jemand Cave? Na gut, ob ihr es auf der Liste habt, müsst ihr ja noch nicht verraten, aber hat hier noch einer eine Beziehung zu Cave?
Ich hab's gehört, aber nicht aktiv.
Okay.
Ich weiß, dass es sowas gibt, wie ein Entwickler, der Cave heißt und solche Spiele macht, aber bin nicht weitergekommen.
Ist das dann sowas wie, wie heißt denn dieser eine ganz berühmte Bullet Hell, den
Toho.
Toho, ja.
Genau, Toho ist auch ein Bullet Hell Shooter.
Okay, aber nicht von Cave.
Nein, aber ich, aber jedem, der eben das Genre nicht kennt, kann ich sagen, kennst du Toho? Und sagte, ja, das ist das Genre.
Okay. Okay. Na gut, dann hat Cave schon mal ein Pünktchen. Christian, möchtest du denn direkt weitermachen?
Welcher?
Ist mir egal.
Der da auch gleich Bock auf Ballerspiele hat. Weil wir wären im selben Genre, beziehungsweise geil, bei einer Firma, die auch sehr viel in diese Richtung gemacht hat. Ich hätte als ersten Pick Compile. Mhm. Compile ist auch ein japanischer Traditionsentwickler seit 1982 aktiv und die haben so Sachen gemacht wie den Crossover zwischen einem Action-Adventure und Ballerspiel namens Guardian Legend für NES. Die sind bekannt für die Aleste-Serie, wie zum Beispiel Musha Aleste, Robo Aleste, Game Gear Aleste, also immer ein Aleste hinten dran, sind auch jetzt noch aktiv. Also es ist gerade zwei Aleste-Teile sind in Entwicklung und in Japan ist 2022 oder 2021 auch ein neuer Aleste-Teil in der Arcade rausgekommen. Sie haben für PC Engine zum Beispiel auch Gunhead gemacht oder den Flipper Devil Crash. Den gibt es sowohl für PC Engine als auch Mega Drive. Und warum sie bei mir in der Liste sehr weit oben mit sind, beziehungsweise von den ganzen japanischen Entwicklern, die mir taugen. Sie haben einen Puzzler gemacht, der nennt sich Guru Logic Champ. Oh, den yes. gibt es exklusiv. Nee, exklusiv ist falsch, jetzt hätte ich mich fast verhaspelt, aber ich habe ihn gespielt auf Game Boy Advanced und ich liebe dieses Spiel. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Man hat ein Brett, auf dem muss man Bilder nachbauen. Das ist ein bisschen ähnlich wie Picross. Man kann dieses Brett immer drehen mit L- und R-Taste und dann quasi so Pixel immer auf das Brett schießen und ist eine Wand, dann bleibt der Pixel dort und man kann diesen Pixel auch wieder wegziehen. Man müsste sich tatsächlich mal ein YouTube-Video dazu anschauen zu Guru Logic Champ. Ja, das mein Pick Compile auf Platz 5. Und jetzt werden manche mich lynchen, natürlich super populär, auch heutzutage noch mit, weiß ich nicht wie viel, 100 Einträgen, Puyo Puyo, das Puzzle, haben sie auch gemacht, Compile.
Ja, ich finde es ja geil, wie eure ersten beiden Picks ich überhaupt nicht kenne, das liebe ich so an dem Ding, so richtig schön oldschool, wobei du sagst, bei dir ist ja jetzt nicht unbedingt nur oldschool, aber ich finde es geil, dass ich schon mal nichts davon kenne.
Man darf übrigens nicht Compile verwechseln mit Compile Heart. Compile Heart ist ein relativ neues Studio, die sind 2006 gegründet worden und die machen, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, unter anderem diese JRPGs, diese Hyper-Dimension Neptunia. Die sieht man immer so für einen 10er und 5 oder so neu im Mediamarkt rumliegen. Und das sind sehr, ja, Fanservice-y Rollenspiele mit sehr leicht bekleideten Mädels. Darf man nicht verwechseln mit dem Compile dann in dem Fall.
Dass du davon ausgehst, dass ich im Mediamarkt gehe.
Ja, gut, das war aus den alten Zeiten.
Ah, okay.
In den Was-Markt?
Ich bin verheiratet seit 15 Jahren.
Du darfst keine leicht bekleideten Mädels mehr anschauen. Ich dachte so, darf man nicht mehr einkaufen gehen, wenn man verheiratet ist, war jetzt mein Gedanke gerade immer. Also.
Ich dachte allerdings, dass Compile Hard irgendwie zusammenhängt mit dem alten Compile. Aber da kann es jetzt auch
komplett sein,
dass ich mich täusche.
Vorgänger Compile, das heißt, sind vom Weg abgekommen anscheinend. Aber egal. Chris, ich habe Guru Logic Champ lustigerweise erst vor 2 Wochen angefangen zu spielen. Auf dein Geheiß. Ich liebe
dieses Spiel.
Es ist wirklich super, ja.
Spannend, aber gibst mir recht, das ist, wenn man jetzt nicht gerade Videospielredakteur ist, ist es nicht ganz so leicht zu erklären. Mit eben, man hat ein Brett, was man dreht,
okay, schießt Pixel, habt ihr anderen beiden,
nimmt Pixel weg.
Habt ihr anderen beiden schon mal Bust a Move gespielt?
Nee.
Ja, einmal auf irgendeinem Emulator.
Okay, also im Grunde ist es, ihr habt schon mal Tetris gespielt. Stellt euch vor, es ist Tetris. Move,
das habe ich mal gesehen, ja.
Stellt euch Tetris vor, nur dass ihr mit den Tetris-Steinen Bilder bauen müsst und ihr schießt die Steine aus einer Kanone.
Ja, habe ich mal gesehen, ja.
So ähnlich ist Guru Logic Champ.
Okay, spannend. Ich finde es geil, wieder, dass ich beide so gar nicht kenne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du was hast, was ich kenne.
Ja, der mein erster, der gerade Pick, der ganz unten ist, der wenigstens Punkte sozusagen bekommt. Ist auch deswegen, weil diese Firma heute einfach tot ist, in Anführungszeichen. Ich bin ganz klassisch. Ich glaube, das einzige klassische, womit man rechnen kann auf dieser Liste, das ist Rare. Weil ich muss auch bedenken, ich habe die Liste ein bisschen auch so ausgewählt. Bei allen weiß ich es nicht hundertprozentig, aber zumindest bei 3 Studios weiß ich das, dass halt auch die Entwicklerkultur dahinter sehr cool ist. Und Rare war halt damals so ein Ort, du wolltest da arbeiten. So, Rare war einfach ein Traum in Sachen Videospielentwicklung. Die konnten sich Sachen nehmen, wie unendlich an ihren Spielen arbeiten. Sie haben in verdammten Farmen, also in so Farmhäusern gearbeitet, in so Scheunen waren sie ja drin, die einzelnen Teams. Und es war einfach ein Konkurrenzverhalten, wo die Leute sich gesagt haben, wir müssen einfach die besseren Spiele machen als die Scheune von nebenan. Was man einfach in ihren Spielen merkt. So, die sind halt einfach nur ein reiner Konkurrenzkampf. Wer macht jetzt das beste Spiel innerhalb der Firma? Und ich glaube, das ist so eine Dynamik, die einfach Rare damals so weit nach vorne gebracht hat, dass es schade ist, dass heute sowas nicht mehr existieren kann in unserer aktuellen Welt. So, ich glaube, kein Entwickler der Welt könnte sich leisten, irgendwie 3-4 Entwicklerteams zu haben, die nur dazu da sind, um coole Sachen zu machen. Es kann mal sein, dass ein Spiel 5 Jahre in Entwicklung ist und dann passiert es nie, weil ist halt so. Ich meine, allein die Story, wie Banjo-Kazooie entstanden ist, ist ja nun mal endlos, in wie viele Phasen dieses Spiel war. Aber ja, deswegen, also Rare ist einfach tatsächlich ein Entwickler, wo ich sagen würde, das ist so der Traum von jedem Entwickler, sowas haben zu können. Aber ich denke, wie auch die Rare-Leute, die da nicht mehr arbeiten, selbst schon sagen, das ist nicht mehr möglich. Heute kann man nicht mehr so eine Firma wie Rare haben. Und ich glaube, deswegen ist die Firma auch heute in Anführungszeichen in Scherben, weil diese ganze Struktur klappt halt nicht. Und jetzt werden die Leute, die früher so gearbeitet haben, in Büros reingezwängt und müssen halt Tag und Nacht Sea of Thieves machen. Und ein neues Projekt, was jetzt garantiert endlich eingestampft wurde, weil es von Anfang an nicht so wirkte wie ein Spiel, was diese Leute machen sollen. Die Identität der Firma ist verloren gegangen, aber wenn man sich halt die Arbeit anguckt von Super Nintendo und sogar schon ein bisschen NES-Spiele, aber vor allem Super Nintendo und N64-Zeit, da hat man gemerkt, das war eben Rare. Man hat die Spiele gespielt und wusste, das ist Rare.
Und Rare ist so ein perfektes Beispiel für, wenn man an einem Boot jede Planke austauscht, wann ist es dann ein anderes Boot?
Ja, was eigentlich traurig ist, weil vor allem die Planken sind teilweise noch da, aber an einer falschen Stelle. So,
oder es gibt
an
anderen Booten.
Ja, oder an anderen Booten dran. Aber eher sowas wie, du hast ja sowas wie Greg Mails, der Director war von Banjo, ich glaube, Donkey Kong auch schon. Der ist ja noch dort und hat ja auch Sea of Thieves als Director gemacht. Aber ab einem bestimmten Punkt, so seit dem Release, ist er nie wieder in den Devlogs oder sonstiges aufgetaucht. Und mir das Gefühl, so, ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr gehabt dann irgendwann. Also es sind noch einige Leute von damals da, aber die sind halt anscheinend nicht so glücklich, als dass sie die beste Arbeit leisten können, sagen wir es so.
Aber hast du denn jetzt Rare auf 5 gepackt, aufgrund der Spiele, die sie dir geliefert haben, oder hast du sie runtergesetzt, weil sie heutzutage eben nur
sie
noch
sind runtergesetzt, Schatten? Genau deswegen, so runtergesetzt, weil sozusagen sie heute einfach, ich meine, come on, das ist nicht mehr Rare, also seit der Xbox-Zeit.
Okay, aber wenn du jetzt allein die Spiele betrachtest, die sie rausgebracht haben, also
wenn ich das betrachten würde, dann wäre Rare höchstwahrscheinlich auf Platz 1, ja.
Okay, interessant.
Einfach nur, weil hätten sie sozusagen die Chance, so zu fungieren, wie sie damals fungiert. Oder wenn wir diesen Podcast in der damaligen Zeit machen, dann wären sie auf Platz 1, weil sie haben nicht nur traumhafte Spiele gemacht, sondern sie waren auch ein traumhafter Entwickler. Also als Leute, die da arbeiten, können sich nichts Besseres vorstellen, als bei dieser Firma zu arbeiten. Und das ist sozusagen für mich ja auch das, was ein Nintendo ausmacht. Und deswegen haben wir Nintendo nicht reingenommen. Dass auch ein Nintendo zwar eine riesige Firma ist, aber du hörst genug Stories, dass was weiß ich, und wenn es sowas ist, dass Iwata sein Gehalt halbiert, damit niemand entlassen werden muss, weil er Angst vor der Moral hat, weil er selbst sagt, dass Menschen mit einer schlechten Moral schlechte Spiele herstellen. Und das ist bei Rare so gewesen, im Sinne von, da war eine gute Moral. Die haben alles getan, dass die Leute so glücklich sind wie nur möglich. Und dementsprechend sind auch die Spiele geworden am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist eben so diesen Edge, den einfach Rare hatte, den sehr wenige Entwickler haben können. Weil dort einfach nur Arbeiter waren, die Bock auf ihre Arbeit hatten. Jeden Tag.
Bei Rare blicken wir natürlich auf eine immense Spielebibliothek von Qualität. Die haben ja schon auf dem NES sowas wie mit Nightshade, Wizard and Warriors, die schon Bretter abgeliefert, Marble Madness, die man kennt, Who Framed Roger Rabbit, haben dann natürlich Battle später weitergemacht. Ja, Snake and Rattleroll kam dann später, Battletoads kam dazu.
Ja, und dieses geile mit dem Snake, wie hieß das
Snake
denn?
Snake and Rattleroll, ja.
Snakes. Ja. Ja, genau, das war auch mega.
Battletoads kennt man, Donkey Kong Country spätestens, da war es dann angefangen. Dann kam die glorreiche N64-Zeit mit Killer Instinct, Blast Corps, Diddy Kong Racing, Donkey Kong Land 3, GoldenEye, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Jet Force Gemini und dann war es das ja auch schon irgendwann, ne?
Irgendwann noch Conker auf jeden Fall.
Ja, Conker's Bad Friday und dann wurde es da irgendwann Perfect Dark, haben sie ja bestimmt auch noch. Das heißt, sie haben einfach mal die beiden ikonischen Shooter auf der N64 damals rausgebracht. Star Fox Adventures, stimmt, das war dann das letzte auf dem GameCube und dann wurden sie verkauft, ja.
Ja. Star Fox Adventure, da gebe ich auch ein bisschen Nintendo die Schuld, dass das so geworden ist, wie es geworden ist.
Rare wollte das nicht. Ich fand es gut.
Ja, natürlich, aber ich frage mich, wie gut wäre es gewesen, hätte Rare das gemacht, was sie eigentlich vorhatten, ohne Star Fox da rein zu pushen müssen. So.
Ja.
Das hat nun mal einiges natürlich dann verändert, was die nicht wollten und auch gar nicht konnten. So. Es war einfach nicht deren Expertise, theoretisch Star Fox Sachen und die in Space Szenarien sozusagen einzubauen, die ja nur drin waren, weil es halt Star Fox ist und die Leute werden irritiert, wenn es nicht drin gewesen wäre. Nur deswegen gab es ja dann diese Sequenzen, die nie geplant waren zuvor. Aber ja, deswegen, also Rare ist deswegen für mich auf Platz 5, einfach nur, weil heute ist es natürlich nicht mehr der Fall. Aber dennoch, wenn wir damals angucken, wie damals Rare fungiert hatte, ist es wahrscheinlich der beste Traum, den man haben kann als Entwickler.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob Rare heute noch bei jemand anderem vielleicht auf der Liste auftaucht. Mal gucken. Ist halt die Frage, wie die anderen das bewertet haben. Mein erstes Entwicklerstudio, was ich nennen möchte und gerne einen Punkt vergeben möchte, ist Level 5.
Ah, guter Pick, ja. Habe ich nicht drauf, aber ist ein guter Pick.
Also Level 5 kennt man vielleicht gerade aus der alten Zeit noch mit also sehr unterschätzten RPGs auf der PlayStation 2, wie zum Beispiel Dark Cloud oder Rogue Galaxy. Und das erste Mal, wo ich mit Level 5 in Berührung gekommen ist, das ist mit der Professor Layton-Reihe oder halt auch mit einem der besten RPGs, die ich hier gespielt habe, Ni No Kuni. Spätestens da hatten sie mich halt komplett abgeholt. Und als ich dann gemerkt habe, dass auch so grandiose Spiele, sehr unterschätzt immer noch bei uns jedenfalls, wie Inazuma 11 oder Yokai Watch auch von Level 5 gemacht sind, da habe ich irgendwann gemerkt, die können es einfach. Die haben einfach ein Gespür für einen schönen Flair, für eine schöne Stimmung und schaffen es irgendwie durch einen gewissen Charme von Charakteren und Story am Anfang einfach immer so ein Wohlfühl-Feeling in ihre Spiele zu bringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr Berührung zu Level 5?
Ja, die, wie du sagst, die machen Spiele mit Seele, finde ich. Das ist ein gutes Wort. Einer meiner Lieblings-3DS-Teile kommt von Level 5, nämlich Fantasy Life.
Ja, genau, Fantasy Life, ja.
Das ist so eine Mischung aus, würde man sagen, Harvest Moon, Action-Rollenspiel und Animal Crossing.
Ja, aber da genau, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil da ist am Anfang so voll die kleine süße Geschichte. Ich glaube, es war eine Fee oder so und dann kommen da halt so Blobs. Also du fängst nicht halt einfach an oder gehst einfach
schön auf
eine Insel. Ja, sondern es ist halt so eine kleine süße Fantasy-Geschichte am Anfang. Und das gibt einfach
kommt dann ja auch ein neuer Teil.
Ja, tatsächlich. Echt cool.
Freut mich sehr.
Also, und ich meine, Fantasy Life war ein Überbleibsel von der Entwicklung, die Level 5 hatte für ein ursprüngliches Classic-Xbox-Spiel.
Ja, von MMO tatsächlich, für die Original-Xbox.
Genau. Und da war ich damals sehr traurig, als das eingestampft wurde. Und Level 5 an sich, ich habe das erste Level 5-Spiel, was ich mich erinnern kann, war Dark Chronicles.
Ja.
Das war der Nachfolger von Dark Cloud.
Ja.
Also, den habe ich damals aktiv
gespielt. Mega starke Geheimtipps, man hört immer wieder Gutes darüber, auch über Rogue Galaxy. Also diese drei, die gelten so als die größten Geheimtipps auf der PlayStation 2, wenn man RPGs sucht.
Ja. Sind auch, glaube ich, im Store verfügbar, beide. Also sowohl Rogue Galaxy als auch Dark Cloud.
Ja. Da habe ich sogar mal, stimmt.
Und Professor Layton spiele ich gerade aktuell.
Ah, auch grandios.
Mega Games.
Richtig gut. Also ich kenne sie natürlich eh, aber bei ganz vielen Rätseln hat man auch einfach vergessen, dass man sie vor 15 Jahren schon mal genutzt hat.
Aber selbst dann sind die Storys meistens so schön, dass man es gerne mal erlebt, finde ich.
Ja.
Richtig.
Gerade sind die gute Bücher Zukunft. So ein bisschen dann.
Ja,
das stimmt. Das ist ein sehr guter Vergleich. Tatsächlich, ich spiele es auch abends im Bett und es ist so ein bisschen,
genau.
Wie andere lesen noch ein Buch. Ich spiele 2-3 Rätsel Professor Layton.
Ja, das ist das Schöne an Visual Novels. Und Professor Layton, habe ich das Gefühl, hat Visual Novels so ein bisschen bisschen bekannter gemacht. So.
Das sind die einzigen Visual Novels, die ich genieße tatsächlich.
Ja. Wie ist es bei dir, Christian? Hast du noch Berührung zu Level 5 irgendwie?
Oh ne, ich habe gar nichts.
Gar nichts, okay.
Oha, krass.
Ja, bei mir ist es eher so der Fall, ich bin ja nicht so ein RPG-Spieler, weil ich einfach irgendwann, also das ist entweder catch me the story sofort oder es fällt mir schwer, da wirklich reinzukommen. Und viele RPGs machen natürlich das so, wie es man, dass RPGs-Fans auch haben wollen, mit ein bisschen Mysterium und dann erstmal Charaktere aufbauen. Und das ist der Moment, wo ich sage, so, jetzt brauche ich mehr. Deswegen hat es bei mir mit RPGs immer selten geklappt. Außer sowas wie Paper Mario, so, weil es dann einfach direkt doof ist. Und das ist dann so, ja, das holt mich ab.
Na gut.
Yokai Watch ist halt, hatte ich auch nur mal an den Rand mitbekommen, aber eben, weil es eben dann für mich zu sehr in Richtung Pokémon und sonst, es ging ja nicht Richtung Pokémon wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. So, es war ein Vergleich ja immer da. Deswegen kam ich da dann nie dazu, weil ich dann eh schon in der Zeit war, wo ich dachte, so, ich ertrage das nicht mehr, dass diese Spiele irgendwie alle Pokémon sind. Und das tut mir natürlich leid für Yokai Watch bestimmt, weil es ein super schönes Spiel ist, aber ich konnte mich nicht drauf einlassen in der Zeit. Und ich glaube, jetzt kommt eh nicht mehr so viel Yokai Watch raus in letzter Zeit.
In Japan schon, bei uns nicht.
Ja, okay, Japan ist bei uns nicht so gut angekommen, deshalb lassen sie es jetzt, glaube ich, sein.
Ja, ist verständlich. Und Professor Layton war so eine Sache, da wollte ich immer mal hinkommen, aber dann waren immer andere Sachen zuvor und ja. Es ist so eine, also ich selber würde sagen, Professor Layton ist so das Einzige, was mich von Level 5 wirklich reizen könnte. So was ich halt von denen gesehen habe. Die machen ja auch noch mehr Sachen. Ich meine, ich habe gerade mal geguckt, was sie jetzt veröffentlicht haben und holy shit, die pumpen ja Spiele raus. Mhm. Also, entweder ist die Firma riesengroß oder die Spiele wirklich sehr einfach zu produzieren. Aber ja, wer weiß, vielleicht schaffe ich es irgendwann, Professor Layton nachzuholen. Es sind auf jeden Fall Reihen, die mir bekannt sind. Vor allem, weil ich auch viele Freunde habe, die das natürlich auch sehr genießen und das ziemlich gut finden. Aber ja, da kam ich halt niemals zu, sagen wir so.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt auf dem vierten Platz präsentiert bekommen.
Ja, bei mir wird es nicht weniger obskurer als Cave auf Platz 4 aktuell noch. Es ist ein Studio, das heißt Aiding. Das wird geschrieben 8ING. Ist ein japanischer Entwickler.
Hätte ich beinahe auch genommen.
Okay, jetzt bin ich wieder gespannt.
Die haben Sachen gemacht, die haben wir schon mal gehört. Zum Beispiel, sie haben Bloody Roar gemacht auf der PlayStation 1 und PlayStation 2. Also die Bloody Roar-Spiele. Das sind diese 3D-Fighter, wo man sich in Beast verwandeln kann. Dann haben sie für Capcom entwickelt Marvel vs. Capcom 3 und Tatsunoko vs. Capcom, also Tatsunoko vs. Capcom auf der Wii und Marvel vs. Capcom 3 auf Xbox 360 und PlayStation 3 damals. Und sie haben zum Beispiel auch gemacht aktuell DNF Duel, das ist ein Fighting Game basierend auf einem asiatischen Side-Scrolling-Beat'em-up. Und was Aiding so besonders macht für mich, ist, die machen eben Spiele, ich würde sie jetzt nicht dringend als gut bezeichnen, aber als sehr spaßig. Aiding-Spiele sind meistens relativ broken, was ihr Balancing angeht, oder haben irgendwelche Mechaniken, die ja total oben drüber sind. Und das macht sie aber so explosiv und interessant. Und sie haben jetzt eben zum Beispiel für den Anime Hunter x Hunter, haben sie jetzt auch ein Fighting Game angekündigt, das auch ein 3 gegen 3 Spiel ist, wie Marvel vs. Capcom 3, was mein liebstes Fighting Game aller Zeiten ist. Und ja, die machen eben gute Fighting Games, die nicht fair sind, aber meistens super unterhaltsam. Und darum sind die bei mir auch dabei, weil wirklich jedes Fighting Game, was die machen, würde ich spielen.
Mhm. Auch wieder gar nicht von gehört. Aber Christian, du hast gerade schon gesagt, du hättest dir auch was draufgenommen.
Ja, bei mir allerdings aus dem Grund, dass sie Battle Garega gemacht haben und Kingdom Grand Prix und Kuru Kuru Kururin.
Ja.
Das ist dieses Puzzle, was es auch auf Game Boy Advance gibt.
Dieses mit dem drehenden Helikopter.
Mit dem drehenden Stick, genau. Ansonsten verbinde ich damit an sich nur noch das Tatsunoko vs. Capcom. Was mir unglaublich gut gefallen hat. Ich war nicht gut im Spiel, aber es sah halt grandios gut aus auf der Wii. Ja, mag ich.
Also ich kenne es wieder gar nicht. Firma. Ich kenne das alles wieder gar nicht.
Aber sie haben, das sagt dir jetzt wieder was, sie haben auch Kirby Star Allies gemacht für die Switch.
Ach ja, das war ja halt auch
wahrscheinlich
ein Spiel.
Dann eine Nintendo-Auftragsarbeit.
Ja.
Keine Sorge, die nächsten drei Picks bei mir werden generischer.
Das macht ja nichts. Ich meine, wir nehmen die gesparte Zeit gerne an. Ja, wenn Christian, dann hau du doch mal deinen vierten Platz raus.
Ich habe eine Firma, die wurde 1992 gegründet aus ehemaligen Konami-Mitarbeitern. Der Matthias wird es jetzt sofort wissen. Und zwar Treasure. Hm. Und Treasure haben gemacht Gunstar Heroes beispielsweise, Radiant Silver Gun, Sin and Punishment, Ikaruga, was euch eher was sagen wird, Wario World für den Gamecube ist aus deren Feder, genauso wie das Astro Boy Omega Factor für Game Boy Advanced. Und das ist mein absolutes All-Time-Favorite-Shoot'em-up, Gradius 5 ist auch von denen. Und die haben eben das Typische, so wie es Rare auch hat, man sieht ein Spiel und weiß, es ist von Treasure.
Haben sie nur 5 gemacht oder alle
Gradius?
Bitte? Haben sie nur 5. gemacht oder alle Gradius-Spiele?
Nee, der 5. war eine Auftragsarbeit für Konami.
Okay.
Genau. Die haben zum Beispiel auch, das kam jetzt ziemlich genau vor 30 Jahren raus, dieses Ronald McDonald Jump'n'Run. Das haben sie direkt nach Gunstar Heroes rausgebracht, um quasi Geld in die Kasse zu bekommen. Mhm. Das ist ein Plattformer auf dem Mega Drive, wo du halt als Ronald McDonald durch die Gegend hüpfst. Und genau, hat halt McDonald's damals in Auftrag gegeben. Und da Treasure ganz frisch gegründet war, war das natürlich für die gut, erstmal das Studio auf solide Beine zu stellen.
Man erkennt Treasure immer gut an Boss-Sprites, die irgendwie so, keine Ahnung, die, wo die Gliedmaßen sich so unabhängig voneinander bewegen, keine Ahnung. Aber Chris, du hast nicht mein Lieblings-Treasure-Spiel erwähnt fürs N64. Mischief Makers.
Ah, stimmt. Ja, richtig. Ich habe nur ein paar rausgepickt. Die Liste ist natürlich noch ein ganzes Stück länger. Aber stimmt, Mischief Makers ist auch von ihnen.
Witziges Spiel. So ein richtiges Hidden Gem für das N64, was aber auch echt seltsam ist. Also muss man bereit sein für mental.
Das ist wirklich mehr merkwürdig, ja. Aber jetzt weiß ich ein bisschen, was du meinst mit den Gliedmaßen.
Ja.
Und man erkennt bei ihnen immer, die Levels sind eigentlich immer so, dass sie fast immer nur aus Bosskämpfen bestehen. Also fast jedes Spiel. Ein Gunstar Heroes, ein Alien Soldier, ein Radiant Silver Gun. Du hast immer ganz kurze Levelabschnitte und dazwischen immer dann gleich wieder ein Riesenboss, der erlegt werden
kann. Mhm. Klingt nach schöner Oldschool-Action.
Sensationelle Firma auch.
Ich kann da nichts weiter dazu sagen. Mischief Makers kannte ich. Aber Christian, hast du noch einen Beitrag dazu oder willst du direkt deinen 4. Platz raushauen?
Ich kann auf jeden Fall sagen, Gunstar Heroes hatte ich nachgeholt. Ich glaube damals auf der Wii, gab es das nicht auch auf Virtual Console? Mhm.
Safe, ja.
Da habe ich es auf jeden Fall dann da nachgeholt und es war hervorragend, also holy shit. Vor allem, wenn das ihr Erstlingswerk ist, ist es ja eigentlich noch irre, dass sie sowas damals schon gemacht haben. Das McDonald's-Spiel hat man mitbekommen, einfach dank YouTuber. es wurde thematisiert. Mischief Makers habe ich als Kind immer mitbekommen, aber es war mir zu weird, deswegen hatte ich da dann kein Geld für dagelassen. N64-Spiele waren teuer, die gingen gerne um die 120 D-Mark weg. Das war halt viel. Ich muss gerade mal gucken. Ansonsten WarioWorld auch immer nur gesehen, aber nie gespielt. Es sah super weird aus. Aber deswegen kam ja auch irgendwie nie dazu. Es sah auf jeden Fall sehr un-Nintendo aus. Das fand ich damals mal interessant. Es war ja noch eine Zeit, wo man nicht so viel über Entwickler nachdenkt. Und man sieht mal WarioWorld und so, ein Nintendo-Spiel. Und kurz an die so, das sieht nicht aus wie ein Nintendo-Spiel. Und dann weiß man, heutzutage, das ist auch kein Nintendo-Spiel. Ja. Das ist eine Auftragsarbeit.
Ich bin übrigens sehr gespannt, ob du konsequenterweise dein eigenes Entwicklerstudio nennst heute.
Nee, das machen wir nächstes Mal, wenn mein aktuelles Spiel draußen ist. Vorher lohnt sich das nicht.
Oh ja, sehr gut.
Also ansonsten nicht so viele Berührungspunkte gehabt.
Was ist denn aber, der 4.?
Der 4. ist sehr interessant. Es ist schwer, das als Studio zu bezeichnen tatsächlich. Da es eigentlich eher so eine Art Ein-Mann-Armee ist. Es ist Project Sora.
Project was?
Sora.
Ach so, okay. Da muss ich auch wieder
leider bitten. Es ist Sakurai halt. Also es ist einfach Sakurai selbst, seine eigene Firma, er als einzelne Person. Er hat sich ja damals gespaltet von HAL, also es hat sich halt gekündigt ja damals, nach, ich glaube es war Kirby's Air Ride, weil es gab genug interne Diskussionen. Es ist nicht so viel bekannt darüber, was jetzt genau der Grund war, aber man weiß irgendwo, dass es schon Auseinandersetzungen gab intern, mit denen er nicht zufrieden war. Seine öffentliche Aussage dazu ist ja einfach nur, er wollte nicht immer nur Kirby-Spiele machen, sondern was anderes machen. Glaube ich nicht, dass das der wahre Grund ist. Da werden auch andere Sachen passiert sein. Das wird auch einen Grund haben, warum die ganzen, was weiß ich, Kirby Air Ride ja nur endlos in Entwicklung war. Also ich glaube, da hat sehr viel mit zu tun. Aber Sakurai ist für mich einfach in dem Sinne ein besonderer Entwickler, weil ähnlich wie wir es jetzt genannt haben, so wir haben das mit Rare und wir hatten es mit Treasure und sonstiges, so diese Spiele, wo man merkt, dass das dieselbe Firma ist, ist es bei Sakurai auch so. Weil seine Note ist in jedem Spiel, in dem er gearbeitet hat, mit drin. Selbst bei den Spielen, wo er manchmal nur Game Design gemacht hat, wie Meteors, wo er gar nicht aktiv an dem Spiel mitgearbeitet hat, sondern nur einen sehr, sehr, sehr detaillierten Ablauf, wie das Spiel funktioniert, was das Gameplay ist, wie das alles aufgebaut ist, wie die Charaktere sind, das Universum von dem Spiel, was man in dem Spiel macht, Collectibles, all so ganzen Kram hat er halt alles sich ausgedacht und dann den Entwickler entwickeln lassen. Aber dennoch sind solche seltsamen Touches drin, wie was, glaube ich, damals bei Brawl zum ersten Mal war, dass die Buttons im Menü man durch die Gegend ziehen kann. Das klingt bescheuert, aber Ich glaube, das war im Brawl so, dass das da angefangen hatte, dass du sozusagen die Buttons nehmen kannst und halt ziehen kannst. Das hatte er dann in Metos ebenfalls gemacht und das hatte er ebenfalls in Kid Icarus Uprising auch reingemacht. Es ergibt keinen Sinn, dass man die Buttons durch die Gegend schleudern kann, aber man kann sie durch die Gegend schleudern. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wie wenn du Kirby's Air Ride spielst und dann Super Smash Bros. Melee. So, du merkst, dass nicht nur die Menüs super ähnlich sind, auch die Soundeffekte der Menüs sind super ähnlich. Wahrscheinlich, weil Sakurai dachte in dem Moment, das ist das, was ich geil finde. Und das ist halt sozusagen, die ganzen Noten von ihm gehen durch seine Projekte durch. Und er hat jetzt auch angefangen, seit einiger Zeit schon, sein Game Design YouTube-Kanal zu führen, den er ja in dem Sinne betreibt. Und das ist das Verrückte. Ich hab bisher noch nicht den wirklichen Grund rausbekommen. Also den wirklichen Grund. Man denkt ja immer sowas, wie wenn sowas gesagt wird, da stimmt was nicht, da muss noch was hinter sein. Aber ich weiß es noch nicht. Er hat gesagt, ich mache den Game Design-Kanal, damit sozusagen Leute letztendlich, als Entwickler sozusagen von ihm lernen können, halt seine Weisheiten und seine Ideen mitbekommen. Er schaltet keine Werbung auf den Kanal. Also es ist komplett werbefrei. Und er möchte einfach nur der Industrie etwas Gutes tun und Spielern sozusagen zeigen, wie Spiele entwickelt werden. Und das ist so für mich so ein Gedanke, so, wer macht sowas? Wer macht Sachen komplett umsonst? Er buttert da Geld rein, sein eigenes Geld, weil er editiert die nicht selbst und hat dafür halt Leute angeheuert, die sozusagen die Videos editieren. Er macht nur Kameraaufnahmen und halt die Texte, die er einspricht. Der Rest macht halt sozusagen das Team im Hintergrund. Die bezahlt er. Er macht Minus. Er braucht auch die Views nicht, er braucht keine Bekanntheit. Es ist Sakurai, wenn er sagt, jo, ich möchte in deiner Firma arbeiten, würden alle ihm die Füße küssen. So, er hat das nicht nötig, für sich Werbung damit zu machen. Aber dennoch macht er es. Und das ist so für mich in einer Welt, wo eigentlich jeder Mensch ja irgendwo meistens einen Hintergedanken hat, warum er etwas Gutes tut, super seltsam. So, dass jemand einfach nur sagt, so nein, ich möchte es einfach nur für die Industrie machen. Und ich habe bisher keinen Weg gefunden, wie das ihnen auch nur irgendwie helfen könnte. Steuern abschreiben vielleicht, das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht. Also er ist auch noch dazu noch ein ziemlicher Workaholic, das sollte man sich jetzt nicht unbedingt als Beispiel nehmen, aber er macht zum Beispiel solche verrückten Sachen in Smash, wie er macht die Keyframes von den Animationen von den einzelnen Figuren, das heißt, er hat seine kleine Holzfigur, die er halt sozusagen fotografiert und die Keyframes halt macht, damit halt die Animationen der neuen Charaktere halt da sind und die Animationsleute sich daran halten können. Er überlegt sich Frame-Datas, bevor überhaupt ein Charakter mit ihm angefangen wurde, sowas wie der Jab, der hat dann halt 2 Frames Zeit, dass er anfängt und dann hat er so viele Frames, wie lange er funktionieren soll und dann hat er so viele Frames, wie es dann wieder aufhört und das schreibt er alles aus dem Kopf, bevor irgendetwas anderes da ist, für jeden Charakter. Und das ist irrsinnig. So, das ist eine Sache, die nicht normal ist, dass jemand sowas halt macht und alles auch selbst macht. Er macht Hitboxen meistens selbst, weil er häufig unzufrieden war mit den Sachen, die die Entwickler machen. Um es anzumerken, es ist super interessant, schaut euch seinen Kanal an, da hat er alles so im Detail erklärt. Aber um es zu erklären, warum er so auf meiner Liste drauf ist, er ist eine Ein-Mann-Maschine, er hat eine super starke Vision, wie seine Spiele sein sollen. Und das merkst du in jedem seiner Werke. Und Kid Icarus Uprising ist zudem auch noch mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten.
Yes. Und, ja, aber auf jeden Fall ein tolles Spiel, habe ich auch gezockt. Ich hatte immer Krämpfe bei der Steuerung, aber dann hatte das ich dieses weg. Circle Pad. Ja, das, ja, das geht weg. Mit doch, dem Circle Pad ging das weg, ja. Dann ging das klar, ich habe große Hände. Und ich denke mal, über die restlichen Projekte von Sakurai, da müssen wir nicht großartig elaborieren, was dass da meisterhafte Arbeit drin steckt. Ne?
Es ist crazy. Also selbst wenn sowas, du guckst sowas an wie Kirby Air Ride, was damals zerfetzt wurde in den Reviews und sonstiges. Und heute spielen das Leute und begreifen so, Moment, der Mann hat da etwas wieder Neues erschaffen, was es vorher nicht gab. Ich glaube, das kann ich noch kurz anmerken, was ich letztens mit einem Entwickler-Kollege besprochen hatte. Wir hatten uns so angeschaut, seine Videos zusammen, weil er kannte die nicht und ich habe ihn gezeigt. Und dann kamen wir auf den einen Punkt, der super relevant ist, um zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen den Entwicklern damals und Entwicklern heute. Entwickler heute machen Videospiele, weil sie Videospiele cool finden. Die sind mit Rare, die sind mit Nintendo, die sind mit all den ganzen Spielen aufgewachsen und sagen, ich will sowas auch machen. Leute von damals, wie damals Sakurai, die waren im wilden Westen von Videospielen. Die hatten keine Sachen, an die sie orientieren konnten. Die haben sich neue Sachen ausdenken müssen. Und das merkst du bei ihm. So, er setzt sich nicht hin und überlegt, Mensch, das Spiel fand ich cool, ich mache jetzt einen Remix daraus aus beiden Spielen und dann kommt ein neues Spiel raus. Er macht komplett neue Sachen. So, wenn er Kirby Air Ride gemacht hatte, war das ein Spiel, wo er dachte, okay, aber wie wäre es, wenn das Auto von selbst fahren würde und du kannst nur bremsen, aber das ist irgendwie Gameplay. Kein Mensch der Welt würde sowas heutzutage normalerweise so ausprobieren oder sich ausdenken. So, es gibt vielleicht ein paar Indie-Entwickler, die sowas mal ausprobieren, das sind Game Jam-Spiele, aber meistens kommt da nicht mehr raus, aber Sakurai hat es dann halt durchgezogen. Oder auch sowas wie Smash ist halt auch eine Sache, er hat ein ganzes Genre erfunden, letztendlich. Einfach nur, weil er was Neues probiert hat, was Neues gewagt hat. Und auch mit Kid Icarus, was sozusagen auch von der Steuerung her sonst geht, super anders ist. Und Krämpfe verursacht, wenn man das erste Mal spielt, weil es so anders ist.
Ja.
Aber wenn man drin ist, klappt es furchtbar gut. So, das ist das Schlimme. Es klappt so furchtbar gut, dass es irre ist, dass sich jemand das ausgedacht hat und das durchgeboxt hat, dass das auch wirklich so umgesetzt wird. Und das ist der große Unterschied. Sakura ist ein Mensch, der nicht aus der Zeit kommt, wo man sozusagen eher Sachen nachmacht, weil man eben selbst Spiele konsumiert wie blöd. Er ist jemand, der aus der Zeit kommt, wo man alles neu erfinden musste, wo man selbst auf Sachen kommen musste. Und das wird spannend, so in circa 10, 20 Jahren, wo diese Leute langsam alle in Rente gehen, wie sich das auf den Spielmarkt auswirkt. Weil ich habe immer das Gefühl, dass so jemand wie Sakurai macht zum Beispiel mehr interessante und neue Spiele heute noch, als zum Beispiel, was weiß ich was, Sony meistens raushaut, was am Ende einfach nur Last of Us mit verschiedenen Skins ist. Manchmal ist auf einmal Kratos drin, manchmal ist auf einmal Spider-Man drin. Es ist auf jeden Fall immer ein bisschen ähnlich, was es ist.
Over the Hört ihr auch gerade die Boxerglocke? Hört ja auch gerade den Boxer.
Ja, genau, sorry. Das ist dann mein vierter
Bild. So. Ja, warte, ich wollte gerade, ich setze mir mal den Marker. Wie ist bei euch der Timecode?
34,25.
34,25?
34,29 ab dem Zeitpunkt, okay. Was Chris gesagt hat.
Genau, Chris, du hast es wahrscheinlich am Anfang nicht ganz mitbekommen. Ich habe es dir gerade auf WhatsApp geschrieben. Ich wollte auf gar keinen Fall dir auf den Schlips reden oder so, aber wir haben nur bis 19:15 Zeit.
Yes.
Und bei der Rate würden wir es nicht schaffen.
Das war wichtig. So.
Die anderen sind aber warum ist dann Sakura nur auf Platz 4, ist die Frage.
Ja, eben. Wenn du über Platz 4 schon so viel redest. Also weil wir sind halt leider ein bisschen on the clock gerade, ja.
Yes, ja, klar. Aber um es noch zu erklären, das Ding ist einfach, Sakura ist auf Platz 4, weil er Workaholic ist. Und ich das nicht gut finde an der ganzen Sache. So, ich glaube nicht, dass er so angenehm ist, mit ihnen zu arbeiten.
Ja, ich wollte nur, dass du Bescheid weißt, weil nicht, dass wir gerade, vielleicht hattest du es gar nicht mitbekommen, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben heute.
Die nächsten drei kann ich in einer Minute machen. Keine Angst, ich hole auf.
Alles klar. So.
Tim.
Ja, also mein vierter Platz, der spricht eigentlich für sich selber, weil die Spiele für sich selber sprechen. Und zwar haben wir tatsächlich hier, ich meine, es ist ein First-Party-Studio von Nintendo. Es ist Intelligent Systems.
Ja, ich meine auch.
Ja, ist, glaube ich, First Party, ne? First Party Nintendo. Was, und ich meine, ja.
Ich meine, die gehören dem mittlerweile, Second, oder? Auf jeden Fall, oder?
Vielleicht war es früher Second, aber ich glaube, es ist ein First Party Studio von Nintendo und ich brauche eigentlich nur die Spielereien vorzulesen, die unter der Fuchtel von Intelligent Systems entstanden sind. Wir reden da von Duck Hunt, die Metroid-Reihe bis zu einem gewissen Punkt. Später war es dann nicht mehr Intelligent Systems. Kid Icarus, die Nintendo Wars-Reihe und damit später auch die Advance Wars-Reihe, die ich halt über alles liebe. Die Paper Mario-Reihe, die Fire Emblem-Reihe und halt immer noch zwischendurch Spiele wie Pull Blocks, Game & Wario und WarioWare Gold. Aber spätestens, wenn man sich halt einmal anguckt, was da für mächtige Spielereien entstanden sind, ich denke mal, dann ist ziemlich klar, warum das mich hat das halt extrem berührt, weil ich Fire Emblem absolut liebe. Ich liebe Advance Wars. Paper Mario hat auch mega Spaß gemacht. Teil 2, eins der besten Spiele aller Zeiten. Genauso wie ich Metroid liebe. Die Mario-Luigi-Spiele sind, glaube ich, auch von Intelligent Systems. Nicht alle, aber einige. Auf jeden Fall Paper Jam Bros. Und immer mal so zwischen. Die waren ab und zu mit dran beteiligt. Sie waren auf jeden Fall mit dabei bei den Mario und RPGs. Und das sind einfach alles großartige Spielereien. Und ich denke mal, wenn man die Spielereien so selber vorliest, da muss ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen, oder?
Das Krasse ist für mich gerade so, ich bin so wenig da dann in der Materie, dass das für mich alles Nintendo-Serien sind.
Ja.
Weißt du, also ich hätte jetzt da den Hersteller, ich hätte den Hersteller dazu irgendwie nicht sagen können.
Ich weiß nicht, also ich finde, die heben sich schon von den Nintendo-Proper-Sachen genug ab. Gerade Sachen wie Fire Emblem haben schon ihren ziemlich eigenen Charakter, finde ich. Oder gerade Advance Wars.
Ja, total. Total. Aber irgendwie ist für mich auch so, Fire Emblem ist für mich eine Nintendo-Serie.
Ist es ja auch. Es ist ja, wie gesagt, First Party, ne? Aber ich finde auch, wie du sagst, da merkt man selbst innerhalb Nintendo, wenn man über Spiele guckt, wie damals Super Metroid, Fire Emblem und so, die sind halt selbst innerhalb von Nintendo, merkt man schon, das ist so deren eigene kleine Handschrift gewesen, vor allem früher, ne? Oder Mario Kart Super Circuit hat auch Intelligent Systems gemacht und das ist eins meiner absoluten Lieblingsgame auf dem GBA und mein liebstes Mario Kart. Das habe ich komplett totgesuchtet, weil es halt ein bisschen anders war als die anderen. Es war halt super Singleplayer fokussiert und war sehr viel mehr darauf ausgelegt, dass du eben eine Challenge hast, gut über die Strecken zu kommen, als dass man halt eine riesige Gaudi auf einer großen, breiten Strecke fährt. Und gerade deshalb hat mich das dann halt so abgeholt. Und da merkt man halt wieder, auch da haben sie wieder innerhalb der Mario Kart-Reihe halt so ihr eigenes Ding ein bisschen draus gemacht. Ich liebe Intelligent Systems.
Ich glaube, mein Lieblings-Franchise von ihnen ist auch Fire Emblem, wobei ich da sagen muss, da ist bei mir ein bisschen Hit or Miss. Also da sind auch ein paar Teile dabei, die ich jetzt nicht so feiere. Aber wenn ich ein Franchise picken müsste von ihnen, wäre es wahrscheinlich das.
Welche mochtest du nicht?
Ich mochte Engage tatsächlich nicht so gerne.
Ich auch nicht.
Ich mochte, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das nach Awakening, das dieses 2-3 gespaltene.
Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Was war
das mochte ich nicht, aber also Three Houses fand ich brutal gut, zum Beispiel. Ja,
Three Houses war super, ich mochte
Awakening war super.
Fates mochte ich aber auch, Fire Emblem Fates.
Ich mochte auch die Remakes von den...
Ja, Echoes war genial. Joa, hat sonst noch einer was zu Intelligent Systems? Ich meine, wie gesagt, die Reihen sprechen eigentlich für sich, ne?
Ich würde einfach nur sagen, dass alles vor Pushmo stimme ich zu, alles nach Pushmo ist so eine Zeit, wo ich sage, dass sie ein bisschen ihren Touch verloren haben.
Nach was? Also
Pushmo. Auf dem 3DS war es damals so ein Spiel. Danach kamen halt die ganzen anderen Spiele wie Tausende Fire Emblem-Teile, die WarioWare-Spiele, die alle ihren kompletten Edge verloren haben und super safe sind. So, WarioWare war für mich immer eine sehr dreckige Reihe, die einfach aus Programmer-Art und sowas entstanden ist. Und jetzt ist es halt super abgeleckt und super abgelutscht und deswegen auch nicht mehr so witzig. So, die WarioWare-Teile leiden halt darunter. Paper Mario eben dasselbe. Sie haben komplett das verloren, was ein Paper Mario damals gut gemacht hatte mit zwei Spielen und wollen auch nicht wirklich zurückkehren. Keiner weiß genau, warum. Jetzt kommt halt das Remaster von Paper Mario 2 raus, also hier das Äonentor. Aber ja, also deswegen, ich hatte deswegen Intelligent System auf der Liste drauf, hab's ja wieder runtergekickt, weil ich gemerkt habe, ja, es ist ein bisschen eine Rare-Situation für mich. Ich mag ihre alten Spiele, aber die neuen sind nicht schlecht immerhin. Ja. Aber sie sind sehr normal.
Ja, du bist halt mehr danach gegangen, wie das Entwicklerstudio für dich heutzutage startet.
Ja, genau. Ja, also okay. Will ich auch. Hab ich auch gemacht.
Ja, okay, weil ich bin komplett anders. Ich habe halt für mich geguckt, welche Spiele haben sie mir auch damals gegeben, wie bedeutsam waren sie für mich im Zuge meiner Karriere. Mhm. Aber ja. Aber gut, über Intelligent Systems, ich denke mal, dass da großartige Sachen entstanden sind, haben wir ja
machen übrigens auch Middleware für Nintendo. Also die sind auch häufig verantwortlich für verschiedene Bibliotheken von ihrer Hardware. Ja. Obwohl sie Third Party sind, sie sind immer Second Party, sie sind unabhängig. Ach, krass. Sie gehören nicht zu Nintendo.
Echt?
Ja.
Krass. Umso beeindruckender eigentlich.
Ja, Tito, finde ich auch.
Ja, aber arbeiten halt nur mit Nintendo zusammen. Also, weiß nicht, warum sie nicht aufgekauft wurden. Vielleicht wollen sie es einfach nicht. Kann ja auch sein.
Bist du sicher? Ich habe hier, es ist ein zu Nintendo Japan gehörender Spielentwickler. Und eigentlich habe ich Intelligent Systems immer als First Party gefunden. Wenn
also
ich
auf Videos Wikipedia steht dazu nichts. Da steht, Company Type ist Kabushiki Gaisha, keine Ahnung. Ja. Es wird nirgends von Nintendo erwähnt. Key People sind Leute von
Intelligent Systems. Da muss man wohl mal eine extra Folge zu machen, ob Intelligent Systems First Party ist oder nicht.
Ja, ich war mir jetzt glaube, eigentlich ziemlich sicher. Third Party. Also die haben ja auch iOS-Spiele und sowas noch rausgebracht. Dann haben wir auch mal zwei Fire Emblem Heroes, aber ja.
Ja. Na gut, dann gehen wir schon bei den dritten Plätzen. Mal gucken, was wir da... Ja. Mal gucken, ob wir demnächst endlich mal Überschneidungen haben. Bisher hatten wir ja noch gar nichts, was überschnitten hat.
Bei meinem nächsten bin ich gespannt. Also ich... es ist auch ein Solo-Entwickler, größtenteils. Ist ein recht junger Entwickler. Und Concerned Ape.
Concerned Ape, ja Mann. Stardew Valley.
Genau, das ist der Entwickler von Stardew Valley. Mittlerweile in meinen Top 10 Lieblingsspielen aller Zeiten. Und er hat dieses Spiel entwickelt, weil er hat damals, genau wie ich, in ungefähr wahrscheinlich selben Alter, auf der PlayStation 1 Harvest Moon Back to Nature gespielt. Das ist in meinen Augen beste Harvest Moon aller Zeiten. Und hat gedacht, so etwas gibt es nicht mehr, ich mache jetzt sowas selbst. Und er schafft eben genau das zu machen, was andere Farming Games nicht machen. Nämlich, es geht nicht um die Mechaniken, die sind auch wichtig, sondern darum, wie viel Charakter und Seele das Spiel hat.
Ja.
Und das schafft kein Spiel so wie Stardew Valley. Ich habe gesagt, das Genre ist tot. Einfach weil Stardew Valley existiert und all die großen Namen von früher schafft es nicht mal anzuknüpfen an das, was dieses Spiel macht. Und er hat eben was Neues an ihm erarbeitet mit dem Namen Haunted Chocolatier. Aber dennoch packt er immer noch weiter Updates raus für Stardew Valley, die wirklich signifikant sind. Und es gibt auch ein schönes Buch, das heißt Blood, Sweat and Pixels über mehrere Studios und wie die entwickelt haben. Und da ist eben auch seine Geschichte beleuchtet. Mega interessant zu lesen und zu hören. Ich habe es als Audiobuch gehabt. Wie gesagt, ich finde es absurd, was diese Person geleistet hat mit diesem Spiel und auch qualitativ so weitergeht.
Ja, Stardew Valley ist genial. Also wie gesagt, es hat mir alle anderen Farming Games vermiest, weil es einfach so gut war. Ich spiele lieber gerade nochmal Stardew Valley, als dass ich ein anderes spiele. Und ich bin sehr gespannt auf Haunted Chocolatier. Und vor allem, er hat doch eine Zeit lang hatte er doch einen Partner bei der Entwicklung von Stardew Valley.
Ja, genau.
Und der entwickelt doch jetzt gerade etwas, was so ähnlich aussieht in so einer Großstadt, ne?
Genau, richtig. Das hat so ein bisschen mehr so Animal Crossing Wild Worlds Flair.
Bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Und es soll ja auch noch ein großes Update kommen für Stardew Valley, ne?
Korrekt, ja.
Ja, oh, da bin ich auch so gespannt drauf. Wer ist dein Lieblings, mit wem hast du das erste Mal eine Beziehung eingegangen?
Abigail, weil Golf Girls sind mein Untergang.
Ja, ich hatte Lea. Okay, ja, bevor wir hier groß rumnörden, hat Stardew Valley habt ihr natürlich auch gespielt, ne?
Ja. Chris bestimmt nicht, also der Retro-Chris nicht, der mag so langweilige Spiele nicht.
Nee, nur kistenweise verkauft. Das war bei mir im Laden tatsächlich ein Titel, den wollten die Leute.
Nice. Ja, zu Recht.
Ja, das einfach jetzt
beziehungsweise
sagen,
das ist, war dann schon.
Ja. Ich wollte nur sagen, so Stardew Valley ist einfach für mich ein perfektes Beispiel dafür, was zum Beispiel Palworld nicht bekommen hat. Palworld ist sozusagen eine dreiste Nachmache. Stardew Valley ist eine Inspiration nehmen und auf das Konzept aufbauen und erweitern, so wie ich das als richtig empfinde. So, wenn du irgendwas genau. cool findest, mach Stardew Valley und nicht Palworld. So, nimm das Konzept, aber mach was Eigenes draus und mach es größer und besser als das Eigentliche. Mhm. So soll es eigentlich sein. Das ist wirklich Inspiration nehmen und nicht einfach nur dreist klauen.
Ja. Als kleine letzte Anekdote dazu, bevor wir auf den nächsten auf Chris gehen mit seinem dritten Platz. Es gab eben auch in dem Buch die Situation, wo er eben mit dem Entwickler von Harvest Moon Back to Nature zusammensaß und sie haben gegenseitig ihre Spiele gespielt und einfach sich gegenseitig gelobt und eine gute Zeit gehabt. Ich glaube, das zeigt einfach, wie sehr er diesen Spirit getroffen hat einfach.
Ja. Okay. Nice. Dann ist es, eins muss man noch sagen, man kann nicht das Spiel starten, ohne dem Hund am Anfang auf die Nase zu drücken. Rap. Aber gut, dritter Platz von Christian, hau raus.
Mein nächster Entwickler ist eher ein Publisher und der mittlerweile sehr in Verruf ist, weil er einfach nicht mehr das alte Team so darstellt, wie es früher mal war. Meine Rede ist von Konami.
Ach du Schande.
Und es gab mal eine Zeit, da konnte man jedes Konami-Spiel kaufen. Ja. Egal, es stand Konami als Publisher drauf, man konnte es kaufen, man wusste, man hat Spaß damit. Es stand für Qualität. Wenn man Namen nennt wie Turtles, Contra, Castlevania, Gradius, Parodius, Russian Attack, Pro Evolution Soccer, Salamander, Skate or Die, Rocket Knight Adventures, Goemon, das mache ich jetzt für den Matthias, Suikoden, Vandal Hearts, Dance Dance Revolution, Guitar Freaks, Silent Hill. Es gibt insane viele gute Titel von Konami. Und es tut mir wirklich in der Seele weh, dass diese Firma heutzutage doch eher kaputt ist. Sie machen gerade wieder ein bisschen Boden gut bei mir, weil ein neues Contra kommen soll. Das kommt zwar über Way Forward, was ja nicht zwingend jetzt Konami mehr ist, aber es kommt halt über das Label Konami wieder.
Ja, witzigerweise genau deshalb Konami rausgeschmissen, weil ich bei der Recherche nochmal gemerkt habe, dass sie doch echt sehr viel nur gepublished haben, anstatt entwickeln. Und als ich dann geguckt habe, welche Spiele haben sie wirklich entwickelt, die mir gefallen haben, bin ich dann eher bei den Spielen hängen geblieben, wie Metal Gear Solid, Silent Hill und so, die mir dann eben doch gar nicht so gut gefallen haben. Und die meisten Spiele, die ich mit Konami assoziiert habe, haben sie dann tatsächlich nur gepublished. Und da habe ich dann Publisher von Entwickler getrennt. Deshalb ist bei mir Konami rausgeflogen,
ja. Ja. Aber die ich jetzt genannt habe, also gerade Gradius, Castlevania, Contra, Turtles, da waren sie ja immer Entwickler auch.
Ja, ja.
Das kann nicht jeder 60 Jahre alt sein.
Nee.
Hey. Ja, ich glaube, das Problem vor allem, weil Konami einfach heute Konami ist. Und selbst wenn sie die Marke an irgendjemanden weitergeben und dann mit Glück tatsächlich mal wieder ein Spiel rausbringen, was nicht die komplette Katastrophe ist, ist der Laden für mich unten durch, weil du merkst einfach, das ist kein Laden, der Spiele machen will. Das ist ein Laden, der dein Geld haben will. So, mit
ach, das wollen sie doch alle.
Ja, aber das ist noch...
Kapitalismus!
Das ist gar kein Argument.
Es ist genauso, wie ich selbst finde, dass irgendwer, weiß nicht, Silent Hill-Fans sich diese neuen Silent Hill-Spiele angucken und versuchen, da irgendwas zu filmen und denke, das hat nichts mehr mit Silent Hill zu tun. Das ist einfach nur, Konami ist eine reine Business-Firma, denen sind Videospiele so scheißegal. Die wollen einfach nur jetzt die Marken irgendwie nochmal nutzen, bevor sie dann wirklich mal untergehen werden. Also das ist einfach nur...
Ja, aber so war es ja mal nicht. Und ja, deswegen eben, absolut. Gehören sie bei mir in die Liste.
Kann ich komplett verstehen, weil ich habe ja auch sowas wie Tiny Toons Adventure und sowas gespielt. Das ist alles hervorragend.
Ja,
alles,
das war ein geiles Spiel.
War alles richtig, richtig, richtig gut. Und ich hatte auch den Gedanken an Konami ganz kurz. Doch dann muss ich wieder daran denken, was Konami letzten 20 Jahre war. Und dann ging es nicht.
Ich bin der Erste, der heutzutage auf Twitter Hashtag Codenami drunter schreibt.
Ja.
Aber sie waren eben, es gab für mich 10, 15 Jahre, wo das die Firma war, wo man einfach jedes Spiel anpacken konnte und man wusste, man hat Spaß damit.
Die Super Nintendo-Zeit war einfach Konami-Hochzeit. Das war das Rare von den Super Nintendo, theoretisch, kann man fast sagen.
Na, pass mal auf. Ich bin jetzt noch nicht dran, aber ich sag schon mal, auf meinem Platz 3 sitzt der andere. Mal gucken, ob ihr wisst, wen ich meine.
Ich mach mal meinen schnell. Ja. Ist super schnell erklärt, es ist Double Fine. Entstanden von Tim Schafer, der damals mitgeholfen hat, Monkey Island 2 und sowas zu machen. Und hier Death and the Tackle, die Point-Click-Adventure. Ihr erstes Spiel war Psychonauts, mitentwickelt oder mit Hilfe sozusagen von Microsoft, mit Microsoft Geld. Da gab es einen Fallout zwischen den beiden, Microsoft und Double Fine waren dann erstmal nicht gut aufeinander zu sprechen, was am Ende dann sehr ironisch ist. Ansonsten haben sie einige kleine Sachen gemacht. Sie haben Custom Quest gemacht, Stacking und Iron Brigade. Das war sozusagen aus internen Game Jam-Spielen entstanden. Aber auch sowas wie Brutal Legend kam von ihnen, was auch ein hervorragendes Spiel war, was leider niemals ausgereizt werden konnte, weil sie eine riesige, geile Metal-Open-World hatten, wo nur ein Viertel der Welt wirklich genutzt wurde und der Rest war einfach nur Sidequests, die auch nicht so ausgebaut waren. Ja, ansonsten haben sie noch Broken Age. Sie haben jetzt zuletzt Psychonauts 2 rausgebracht unter Microsoft, weil Microsoft hat Double Fine gekauft, nachdem die Firma ein paar Mal kurz vor pleite war. Und tatsächlich hat Psychonauts 2 dazu geführt, dass die Firma fast zerbrochen wäre intern mit den Leuten, weil sie sehr viele falsche Entscheidungen getroffen hat mit Leuten, die sie eingestellt haben, unter anderem ein Lead einzustellen, mitten in der Entwicklung, der von EA kam, was das komplette Gegenteil ist, wie Double Fine funktioniert. Dazu kann ich nur sagen, Double Fine ist dafür bekannt, auch Dokumentationen rauszubringen. Und da wird alles sehr gut beleuchtet. Es ist super spannend zu sehen, wie die Firma funktioniert und wie schlimm Videospielentwicklung sein kann bei Spielen, die am Ende so gut wurden.
Okay, interessant. Sagte mir jetzt auch wieder nichts. Aber ich wette, kennt ihr. Weil ich eben schon gesagt habe, wenn man an die alte Zeit, an Konami denkt, an wen der, also wer ist der andere?
Capcom.
Ja, Capcom. Mhm. An Capcom ging für mich einfach überhaupt nichts vorbei. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll bei Capcom.
Es war.
Was?
Ist wahr, habe ich gesagt.
Ja, also vor allem halt immer noch. Und das ist der große Unterschied. Capcom ist halt immer noch für mich da.
Aber es ist eine Sinuskurve.
Das stimmt. Das stimmt. Es ist mal so. Aber im Großen und Ganzen liefern sie doch echt immer noch, mir persönlich immer noch sehr, sehr viel. Wie gesagt, früher waren es die Breath of Fire Spiele. Sie haben die Ace Attorney-Reihe gemacht. Sie haben, ach Gott, Clock Tower.
Street Fighter.
Commando, Dead Rising, Dino Crisis, Devil May Cry, Dragon's Dogma, DuckTales. Sie haben ja auch vor allem mit Disney. Sie haben ja so viele geile Spiele in Zusammenarbeit mit Disney gemacht damals. Final Fight, Ghost Trick, geiles Spiel. Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghouls, Killer 7, Mega Man, Okami, Onimusha, Resident Evil und vor allem, sie haben ja sogar Spiele für Nintendo entwickelt. Von The Legend of Zelda, Oracle of Ages, Seasons und The Minish Cap, Beautiful Joe, Zack & Wiki und für mich natürlich noch, und das ist auch der Punkt, warum Capcom bei mir auf die Liste muss, ich bin ein riesiger Monster Hunter-Fan und spätestens da beliefert mich Capcom halt immer wieder und ich finde es geil, wie Capcom immer noch da ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das neue Street Fighter angekommen ist.
Mega, es ist das erfolgreichste Street Fighter
aller Zeiten. Habe ich nämlich auch gehört, ja.
Und es ist das, was eben auch zum ersten Mal richtig die Casual-Schiene penetriert hat.
Ja. Habe ich auch so vernommen bisher und ich finde es stark, dass Capcom immer noch so da ist und mich ja im Moment tatsächlich halt vor allem noch durch Capcom so stark durch Monster Hunter so stark beliefert. Ich hoffe halt, dass irgendwann auch Mega Man nochmal wiederkommt und zwar in seinem alten Stil, so wie Mega Man 10 und vor allem 9 war grandios. Ich fand Mega Man 11 fand ich nur so okay und ich hoffe, dass wenn ein 12er kommt, dann so richtig Oldschool-Style, aber für mich ging nichts an Capcom vorbei.
Ich glaube, die Zeit für Mega Man ist vorbei, glaube ich ganz ehrlich, für diese Art von Spiel. Also für, ich glaube, mehr als Nostalgie-Bait kann es nicht werden, aber ich stimme dir vollkommen zu. Ja. Auch wenn, Samp hat ja auch schon gesagt, das Capcom hat ja auch seine Löcher, dann habe ich es nicht drin. Aber gerade in den letzten, ich sag mal so, seit Monster Hunter World kam da ja, wenn man sowas wie Exo Primal vielleicht ausklammert, eigentlich nur grandioses Zeug. Mhm. Also,
ich würde es verstanden, Resident Evil 7 war so der Startschuss. So, das war,
Es war davor.
Wie hieß der Typ? War das Inafune oder war das der Typ irgendwie, der Mega Man möchte gern Vater, der sozusagen damals diese amerikanische Ausrichtung bei Capcom
Der dann sich losgelöst hat mit dem Kickstarter, ich glaube, es war Inafune,
Genau. War ja der Grund, warum Capcom tatsächlich komplett gegen die Wand gefahren wurde. Und es war der Beste überhaupt, den Typen dann aus der Firma loszuwerden, weil der hat das so ekelhaft gegen die Wand gefahren.
Mighty Number Schrott, ey.
Ja, aber auch, wie gesagt, alle anderen Sachen, ne? Sowas wie hier Bionic Commando, das Remake oder das Resident Evil 5 und 6 halt Richtung Action gemacht, alles seine Entscheidung gewesen. Das war alles sein Ding. Was super anstrengend ist zu wissen, dass ein Mensch so viel Furchtbares in der Firma angerichtet hat. Aber ja, also das, was sie heute machen, ich meine, selbst Exo Primal, im Sinne von, es ist stumpf, dumm und die Microtransactions müssten nicht sein. Aber rein vom Kern her habe ich lieber so ein richtig dummes Spiel, als irgendwie das X-te möchte gern epische Story-Spiel oder sonstiges. Ja. Oder lieber was richtig Dummes, was nur Capcom machen kann.
Also selbst wenn Exo Primal von den letzten Spielen der Low Point ist, ist es immer noch eine 7 aus 10 für mich. Also
exakt.
Das heißt, es ist immer noch überdurchschnittlich gut.
Mhm. Ja, vor allem, und sie wagen was. Ne? Hauptsache, machen was Neues.
Ja, genau.
Das ist so, Capcom ist so gut darin, auch mal Sachen zu wagen und zu probieren. Ja. So, ich hatte letztens drüber nachgedacht, wie geil ist es bei Zelda, die können machen, was sie wollen, manchmal super ernst, Fantasy, echt, dann auf einmal super cartoony, dann auf einmal ein Mix, so, da, welche Reihe kann sowas? Und ich meine, nee, wir haben auch Resident Evil, die auch sich komplett verrückte Sachen trauen hin und wieder, so, im Sinne von, das ist halt Capcom. Capcom macht, in meinen Augen, als einer der wenigen Publisher und Spieleentwickler heutzutage noch, klassische Videospiele, ja. Richtige ja. Videospiele. Guckst du dir an, sagst du, das ist ein fucking Videospiel, was hier gerade spielt.
Und wahrscheinlich mit Konami zusammen und dem PlayStation Sound, einer der ikonischen Sounds der Videospielgeschichte und dem Game Boy Sound vielleicht zusammen. Jeder liebt und kennt diesen Capcom Sound. Das ist einfach pure Nostalgie. Ja, ja. Aber okay, wir müssen zum zweiten Platz weiter. Und ja, Matthias, okay. Wir müssen doch langsam mal Überschneidung haben.
Nee. Haben wir. Capcom war bei mir zweiter Platz.
Perfekt. Ding, 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 ding. Gut, nice. Ich habe auf Platz 2 P-Studio. Das ist Studio unter Atlus. Sind verantwortlich für alle Personas nach 4, das heißt Persona 4, Persona 5, alle entsprechenden Spin-Offs, das aktuelle Persona 3 Remake, und sie machen ein komplett neues Franchise jetzt mit Metaphore Fantasio. Und was mir bei denen taugt, die JRPGs von denen sind unglaublich gut geschrieben, haben brutale Charaktere drin und auch Story-Arcs, die weit über das rausgeht, was man erwartet. Also Persona 5 zum Beispiel ist ein Rollenspiel, bei dem man denkt, ah ja, lustiges Highschool-Drama in Japan. Und dann werden Sachen wie Mobbing, Vergewaltigung, Selbstmord behandelt. Also sie scheuen sich nicht davor, auch wirklich düster zu werden. Und sie haben einfach halt das beste UI-Design in Gaming. Also auch wenn man jetzt Persona 3 sich das Remake sich anguckt, oder zum Beispiel, was da mit Metaphore Fantasio kommt, unglaublich. Und das ist halt auch ein Studio, wo man merkt, wenn man halt Leute hält, die in einer Sache gut sind, dafür brennen, dann kommen da halt nach wie vor gute Dinge heraus.
Hm. Ja, okay, ich halte mich da kurz. Für mich sind es die langweiligsten Spiele, die ich mir vorstellen kann. Aber ich erkenne an, dass sie grandios gut gemacht sind, um den Friedens, um das Friedensangebot zu stellen. Super gut gemachte okay. Spiele, aber halt komplett an meinem Spielegeschmack vorbei. Ja.
Sie brauchen Zeit. Sie sind auf jeden Fall Zeitfresser und ich kann vollkommen nachvollziehen, man sagt, es ist einem too much oder es ist vom Tempo am Anfang, gerade am Anfang zu langsam. Kann ich vollkommen nachvollziehen.
Okay, dann, wo ich merke gerade ein angenehmes Schweigen, wir haben ja eben ein bisschen Zeitdruck, dann direkt der nächste, zweiter Platz, wir brauchen 4 Punkte bekommen, welches Entwicklerstudio? Du hast gesagt schon Capcom?
Bei mir wäre es auch Capcom, genau aus denselben Gründen, die ihr schon benannt habt, plus Three Wonders, was ein Arcade-Spiel war, was ein Jump'n'Shoot, ein Puzzler und ein normales Horizontal-Ballerspiel beinhaltet hat, was ich sensationell gut finde. Gibt es auf PlayStation 1 und auf Saturn auch in so einer Compilation zum Nachspielen. Und Capcom Europa hat einen der coolsten Chefs, die ich in der Videospielindustrie kennenlernen durfte.
Ah, hast du ihn kennengelernt?
Ja. Das noch so, ja. Dementsprechend, das muss noch kurz erwähnt werden.
Nepotism, ist sie.
Was?
Vitamin B wird hier genutzt anscheinend.
Ach so, ja.
So kommen ja die Punkte zustande.
Ah, ich merke schon, Aber ja, Capcom der Erste, wenn eine Überschneidung hat. Damit ist Capcom mit 7 Punkten erstmal auf dem ersten Platz. Mal gucken, ob wir überhaupt noch eine Überschneidung haben.
Okay. Oder würde ich sagen, gehen wir zusammen?
Genau, keine Überschneidung, glaube ich nicht. Die Firma haben wir schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast auch genannt, vor allem, weil ich sie genannt habe.
Remedy?
Für mich super wichtig, es ist Image and Form, beziehungsweise heutzutage Thunderful Games. Dieses Team hat vor allem die Steampunk-Reihe halt gemacht.
Steam Grandiose World. Spiele.
Und das ist die Sache. So, wenn die ein Spiel rausbringen, und darum geht es ja letztendlich, will ich es spielen. Weil ich genau weiß, die machen irgendwas Cooles. Selbst wenn das mal nicht so geil ist, sowas wie, ich glaube, The Gunk hieß oder sonstiges, es ist immer noch gut. So, das ist so das Schlimmste, was sie machen, ist ein 7 von 10 Spiel.
Was ich so krass finde bei denen ist, die machen so jedes Mal ein komplett anderes Genre. Aber jedes Mal ist es ein geiles Spiel.
Exakt, das ist das Verrückte. Und deswegen liebe ich es. So, ich liebe es einfach, dieses Spiel zu verfolgen, weil dieses Team hat für mich, ich weiß nicht, wie die das machen, aber egal, was sie anpacken, es ist immer cool und immer was komplett anderes. Ja. Und du weißt nicht, was du erwarten sollst von dieser Firma. Und das macht sie für mich so besonders. Und sie scheinen auch intern einfach ein glückliches Team zu sein, was man auch wieder in den Spielen am Ende merkt. So, die haben einfach Bock darauf, diese sehr, sehr anderen Spiele zu machen in den SteamWorld-Universum. Ja.
Also SteamWorld muss ich gerade noch spielen, aber alle anderen davor habe ich einfach komplett verschlungen.
War SteamWorld Build von denen auch?
Das ist nur gepublished.
Das heißt, nur gepublished, ach so.
Ja, weil das mochte ich auch tatsächlich, obwohl ich groß City-Building-Fan bin, mochte ich SteamWorld Build nicht.
Ah. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Also ich mochte halt sozusagen, weil es ja ein Mix aus Dungeon Keeper und normal City-Building ist. Und ich mag immer diese Idee von zwei Sachen mit dem Kombinieren, seitdem ich diese Mod gesehen habe von, ich glaube, Zelda und Metroid, dass man sozusagen in dem jeweiligen Spiel des anderen Items.
Der Romek.
Genau, das finde ich grandios. Und ich finde, das SteamWorld-Bild versucht sowas Ähnliches, zwei Arten miteinander zu verbinden. Mhm. Also ein Versuch, sehr spannend. Ich konnte es auch nur zweimal spielen, also zweimal in der Kampagne, und dann bin ich auch durch gewesen, weil ich dachte, ich habe alles gesehen. Aber ich will mehr sowas haben. Ich will mehr Sachen kombiniert, die noch kombiniert sehen.
Ich möchte einfach Dick 3 haben.
Ja, SteamWorld Dick war so toll.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber SteamWorld Haste, ich hätte so gerne ein neues SteamWorld Haste wieder.
Ja,
ich mochte auch The Gunk wirklich. Na, aber gut, The Gunk hat halt geholfen, dass es auch im Game Pass war. Das heißt, da war kein Commitment, was Geld angeht.
Ja, aber
das ist Platz 2.
Ja, ich darf tatsächlich die nächste Überschneidung verkünden. Und zwar ist auf meinem zweiten Platz, es geht für mich nichts dran vorbei, ein Rareware. Weil ich halt aber auch ich habe die alte Zeit betrachtet. Und da haben wir vorhin die Spiele schon genannt. Und das sind viele meiner liebsten Spiele aller Zeiten, die auf dieser Liste hängen. Es gibt nur einen Entwickler, den ich da drüber stellen würde. Und ich habe sie vorhin vorgelesen. Conquest Bad Fur Day, die Dongyang Country-Reihe. Das sind so viele einfach meine allerliebsten Spiele. Und dann sind auch noch viele Spiele, die einfach sehr toll sind, wie die Banjo-Kazooie. Was ich noch so krass finde, ist, dass ja Rareware eine sehr enge Zusammenarbeit nicht nur mit Grant Kirkhope hat, sondern vor allem mit David Wise. Und David Wise ist der absolute Gott der Videospielmusik. Niemand kann ihn touchen. Das ist der Hans Zimmer der Videospielmusik. Und ich finde, wie lange ich schon mit ihm zusammenarbeiten. Weil es war so, ich bin sehr affin, was Videospielmusik angeht. Und dann gab es so ein paar, so wie The Amazing Spider-Man. Habe ich immer gedacht, Mann, hat das einen geilen Song an dieser Einstelle. Wizards and Warriors für den Game Boy. Was ein geiler Song. Beetlejuice, Battletoads, was für geile Musik. Und dann habe ich immer nach und nach erfahren, das ist alles David Wise gewesen. Also nicht nur hier Donkey Kong Country oder sonst wie, sondern über seine gesamte Karriere hat David Wise einfach die größten Banger rausgehauen. Und ich liebe, vergötter diesen Mann. Und da er halt so eng mit Rareware zusammenarbeitet, gab das nochmal Bonuspunkte.
Ich meine, arbeitete.
Ja, arbeitete.
Er war ja Angestellter, also er war ja Angestellter von Rare.
Ja, genau. Gut, aber über Rare hatten wir schon gesprochen. Mhm. Dann kommen wir ja tatsächlich zu den ersten Plätzen, zu den dicken 5 Punkten. Matthias, hau raus.
Mein Studio hier ist ein Studio, das seit der PS2 groß ist. Und mittlerweile so, wenn dieses Studio ein Spiel ankündigt, weiß ich, ich werde es spielen, ich weiß, ich werde es mögen. Und Sam hat es vorher erwähnt, bei einem anderen Studio, ich spiele das und ich merke, es ist ein echtes Videospiel.
Naughty Dog.
Und es sind alle Spiele aus dem Hause Ryuga Gotoku. Das ist ein Sega-Studio und die sind vor allem für die, bei uns hieß Yakuza-Reihe, mittlerweile Like a Dragon. Mhm. Und jedes dieser Spiele ist grandios. Es ist vereint einfach tiefe Charaktere mit unglaublich packenden Stories, aber sie vergessen dabei nie, dass sie ein Videospiel sind. Sie trauen sich trotzdem silly zu sein. Sie trauen sich, das Spiel mit Minigames und Mechaniken voll zu klatschen, die man auch ignorieren kann, wenn man möchte. Und sie verlieren dabei nie ihre Note. Und sie werden einfach immer nur besser. Nach Like a Dragon, also Yakuza 7, dachte ich mir so, jetzt ist ein bisschen so, auch mit den ganzen Spin-Offs, jetzt habe ich gerade so einen Punkt, wo ich so ein bisschen Franchise-Fatigue fühle. Und dann kommt jetzt Like a Dragon 8 raus, Infinite Wealth. Und ich kann dieses Spiel nicht mehr loslassen. Das ist einfach so unglaublich gut. Und wenn jetzt morgen Teil 9 rauskommen würde, würde ich es genauso spielen.
Magst du mir das nochmal buchstabieren, das Studio?
Ryu, wie der Street Fighter-Charakter. Ga, G-A, Gotoku. Das ist einfach wie Yakuza in Japan heißt. Also übersetzt Like a Dragon.
Ja, Like a Dragon Ishin. Ja, da habe ich erst gedacht, das ist so was Fetziges. Dann habe ich gesagt, Yakuza ist überhaupt nicht so mein Fall. Aber auch da erneut wieder einfach nur Geschmack, tolle Spiele. Habe ich nicht so reingefunden. Yakuza hat sich
irre
gearbeitet.
Einfach nur, weil es ist halt, wie du schon meintest, es sind Videospiele. So, sie kommen an mit diesen, du siehst es von außen, jetzt außer der 8. Teil, der anders beworben wurde, du siehst von außen einfach diese bitterernsten Yakuza-Spiele und all so ein Kram. Und dann spielst du die Spiele und merkst du so, nein, das ist einfach nur ein Videospiel. Es ist stumpf und richtig dumm, was hier passiert. Aber es hat auch eine interessante, ernste Story nebenbei. Neben den nicht so ernsten Stories, die auch noch in einem Spiel passieren.
Ja, genau.
Und das ist der Inbegriff für mich von Videospiel. So, es kann gute Stories erzählen, aber es nimmt sich auch ein bisschen nicht so ernst hin und wieder.
Genau. Und an den Stellen, wo es ernst nehmen muss, nimmt es sich so ernst genug und bleibt dabei so authentisch. Das ist Yakuza, ich glaube, es war Yakuza Zero, war eins der wenigen Videospiele, wo ich geweint habe. Mhm. Weil es mich so gepackt hat.
Okay, wow. Nice. Ja, ich habe auch viele Fans der Yakuza-Reihe in meiner Community. Es sind tolle Spiele, nur ich konnte mit denen nicht so anfangen, aber. Okay, 5 Punkte an Ryuga Gotoku. Christian, was ist bei dir auf dem ersten Platz?
Ich bin die ganze Zeit rumgeeiert gerade und tatsächlich jetzt der Pick, dass das erste Platz ist, ist eigentlich noch viel offensichtlicher für mich und es wundert mich, dass ich heute Morgen bei der Recherche nicht drauf gekommen bin. Ich wollte eigentlich, ganz kurz nur, ich wollte eigentlich Hudson Soft nehmen. ja. weil japanischer Traditionsentwickler, der unfassbar viele Spiele gepublished hat, mit NEC in Kombination die PC Engine veröffentlicht hat, etc. pp. Aber es ist nicht mein erster Platz.
Stattdessen nimmst du IRAM.
Nee, nämlich Naughty Dog.
Ja. ja.
Und ich wäre komplett Oha. Wahnsinnig, die nicht zu nehmen. Weil
da habe ich nicht mitgerechnet.
Seit dem ersten, ja, es ist für mich der Inbegriff von polished AAA.
Wird keiner widersprechen.
Und es ist aber der Punkt so, Naughty Dog kündigt ein Spiel an und es kommt raus, ich würde keine Kritiken lesen, ich würde es einfach nur nehmen und spielen. Mhm. Weil eigentlich seit Crash Bandicoot mit Abstrichen die Jack-Reihe, Jack and Dexter, da gibt es ein paar Dinge, die nicht so geil sind, aber ich liebe jedes Uncharted. Die beiden Last of Us sind grandiose Spiele. Und das ist halt einfach, ja, wie gesagt, der Inbegriff von polished und geile Geschichten, grafisch unfassbar, hervorragend.
Ja, 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 Naughty Dog geht nichts dran vorbei. Ich habe Jack and Dexter jetzt gerade nachgeholt und war beeindruckt, wie gut dieses Spiel für ein PlayStation 2-Spiel war. Hat mich komplett abgeholt. Die ersten beiden Teile habe ich gespielt, wundervolle Spiele. Ja, Naughty Dog kann es einfach und konnte es damals schon. Ne?
Ja. Fünf dicke Punkte, ja. Das Einzige, was mich bei Naughty Dog eben upturnt, ist Neil Druckmann, weil ich finde halt die Person einfach schrecklich und die blutet halt dann so in das Design rein und ich stimme euch vollkommen zu. Ich finde aber auch, dass sie sich ein bisschen verkünsteln manchmal, ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausruhen, ein bisschen stagnieren, aber dass die Spiele trotzdem technisch und also hochwertig sind und einfach gut produziert sind, das ist gar keine Frage.
Hm. Okay, dann bin ich mal gespannt, was Christian für
einen ersten Platz hat. Ja, okay, was komplett anderes.
Echt schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein.
Next Level Games ist tatsächlich mir auf
Platz. Ja, Next Level Games, ja.
Einfach nur, weil die Jungs, erstmal, wie gesagt, bei mir ist es sehr wichtig sozusagen, wie dieses Team agiert und die sind auf jeden Fall gut drauf. Für mich ist mal ein gutes Beispiel dafür, ob eine Firma gut läuft oder nicht, ob die Leute kündigen oder nicht. Und bei Next Level Games ist halt über sehr lange Zeit dieselben Leute immer dort. Was man daran merkt, dass sie einfach für mich das Studio sind mit den besten Animationen der ganzen Branche. So, es gibt für mich kein Studio, was besser animieren oder Animationen in Videospielen hat. Obwohl es ist sehr nah dran an sowas wie Ratchet & Clank, muss man so sagen. Ratchet & Clank zum Beispiel auch hervorragend animiert heutzutage. Aber dennoch, was die sozusagen aus diesen hölzernen Nintendo-Figuren rausgeholt haben, ist komplett irre. Das ist eine Sache, wo ich sage, Nintendo hört auf, selbst Sachen zu machen, lasst nur Next Level Games für euch arbeiten, weil die sollten alle Animationen bei übernehmen. Ich habe nochmal nachgeguckt, um das zu verifizieren, und es scheint wirklich so zu sein. Next Level Games besteht viel aus Ex-Sega Soccer Slam-Leuten, falls das irgendjemand noch erkennt. Das ist so eine Art Mario
Strikers. Großartiges Spiel.
Ja, genau.
Mario Strikers. Und das sieht man ja Mario Strikers an.
Genau, das hat mich damals immer super hart daran erinnert, auch die beiden Spiele. Und da habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich das schon mal gemacht. Aber ja, viele Animationsleute und Programmierer sind tatsächlich von dem Spiel dann auch bei Next Level Games gewesen. Mhm. Wer nicht weiß, was sie alles gemacht haben, die haben unter anderem das Punch-Out auf der Wii gemacht, was eben auch animationstechnisch komplett irre ist für ein Spiel. Sie haben die Mario Strikers Spiele gemacht, sie haben Luigi's Mansion übernommen seit dem zweiten Teil und für mich ist auch Luigi's Mansion 3 so eine der beeindruckendsten optischen Spiele auf der Konsole.
Absolut.
Einfach nur, weil es absolut irre ist, was sie da gemacht haben. Auch wieder mit den Charakteren. Also animationstechnisch, dass sie irgendwie hinbekommen, diese Nintendo-Figuren so gut zu animieren, dass ich sagen würde, wisst ihr was, macht daraus einen Film. Ich würde es gucken. So, das ist hervorragend.
Ja.
Und ja. Aber meinen Liebling hast du direkt übergangen. Die haben ja richtig schön dreckig auch The Suffering gemacht.
The Suffering?
Oh. The Suffering, ja.
2004.
Ja, ein grandios düsteres Action-Adventure.
Ja, sie hatten circa seit Mario Strikers auf dem GameCube, haben sie theoretisch angefangen, sich mehr auf Nintendo zu konzentrieren. Ich glaube, sie hatten sogar seit 2014 nur noch Nintendo-Spiele gemacht und tatsächlich dann 2021 wurden sie aufgekauft von Nintendo. Mhm. Einer der wenigen Studios, die in Anführungszeichen die Ehre haben, von Nintendo gekauft zu werden. Aber es ergibt natürlich Sinn, weil die machen so viel Exklusivkram und so viele Sachen, die nicht da draußen kommen würden, sowas wie Digital Mansion 3 zum Beispiel, dass es nötig war, diese Firma langsam intern zu machen.
Ja, gerade in letzter Zeit halt. Luigi's Mansion 2, Metroid Prime, Federation Force, Luigi's Mansion 3, Mario Strikers Battle League, Luigi's Mansion 2 HD, da merkt man schon.
Ja, und ich will wissen, was die Jungs auf der nächsten Konsolengeneration machen. Ich glaube, das wird uns umhauen. Weil weiterhin dieselben Leute arbeiten, und die dürfen sozusagen auf einer Next-Gen-Konsole für die dann mal arbeiten. Ich glaube, das kann richtig schlimm gut werden.
Ja. Okay.
Wobei meine Recherche gerade ergab, dass The Suffering von Surreal Software kam. Keine Ahnung,
ob es
bei Mobi Games mit dabei steht. Da steht die sind gecredited worden.
Ja, sie haben anscheinend mitgeholfen. Es kann sein, dass sie beim Port oder so geholfen haben.
Dann Entschuldigung für meine viel Information hier.
Nur alles
trotzdem
gut.
Ist The Suffering ein super Spiel.
Bei meinem ersten Platz können wir es auch relativ kurz halten. Ich brauche, glaube ich, nur From Software zu erwähnen. Ich glaube, da wird niemand dem Studio irgendwas absprechen. Ich bin riesiger Souls-Fan. Habe aber auch gemerkt, dass ich früher schon Berührung hatte mit From Software, weil sie das großartige Lost Kingdoms gemacht haben für den GameCube. Und da habe ich ja, das war halt auch schon super, gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich damals schon meine Berührung hatte zu From Software, aber ob man Armored Core Fan ist, damals mit Kingsfield angefangen oder halt spätestens seit Demon's Souls, die Souls-Reihe, Sekiro, Elden Ring, Bloodborne und so weiter, mit die besten Spiele, die die Videospielindustrie da draußen sieht, sie stehen für Qualität, du weißt, From Software macht was, du brauchst nichts zu lesen, du weißt, du spielst das Spiel und es kommt was Grandioses, vor allem solange Miyazaki dabei ist, ne? Ja, das ist einfach eins der Studios wie Naughty Dog oder andere, die aktuell, glaube ich, für Qualität stehen und haben mein Leben auf jeden Fall immens bereichert und werden, da wir Nintendo weggelassen haben, ist es halt mein erster Pick und ja, ich glaube, das Ranking am Ende können wir uns sparen. Also ich habe es dann nebenbei offen, aber wir haben ja so gut wie keine Überschneidung. Jetzt ja, wäre Capcom halt jetzt
hat ja, was ja.
Capcom hat ja gewonnen, auch, ja.
War es ja auch nicht schlecht, so haben wir über mehr Sachen gehört.
Ja, ja,
also,
ja
wir haben. Nee, was ja auch viel schöner ja, ist,
als wir alles
Gleiche sagen.
Ja, so ist halt der Sinn des Rankings weggefallen. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann ist es halt mehr so ein lockerer Podcast gewesen, wo wir uns so über unsere liebsten Entwickler so ein bisschen gesprochen haben. Ihr habt ein bisschen was gelernt, wer so welche Spiele so gemacht hat. Haben dann so einen kleinen Überblick darüber bekommen. Aber auf jeden Fall witzig. Ich habe viel von euch gelernt, weil ihr echt Dinge genannt habt, die ich nicht so wusste. Das Projekt von Sakurai, das wusste ich nicht, dass er da Project Zora hat. Und viele Entwickler des Studios kennengelernt, die wahrscheinlich auch die Zuhörer vielleicht noch nicht so wirklich gehört haben. Ich war tatsächlich heute der Mainstreamigste, aber mit Abstand. Aber interessant fand ich noch, dass keiner Square genannt hat. Ich habe es halt nicht gemacht, weil ich nicht wirklich zwischen Square und Square Enix trennen konnte. Ansonsten hätte ich Square oder Square Enix mit auf die Liste genommen, wegen der ganzen tollen RPGs und auch vielen tollen Spielen von heute. Bei Bandai Namco war auch so ein Chaos zwischen was publishen sie, was entwickeln sie tatsächlich. Mhm. Deshalb habe ich Bandai Namco nicht genannt. Habt ihr noch eine Honorable Mention, die ihr einfach kurz rausrotzen wollt? Indie Creates würde ich noch gerne nennen, auch grandiose Arbeit. Way Forward mag ich auch sehr, sehr
Way
gerne.
Way Forward wäre meins gewesen, ja, absolut.
Ich glaube, ich würde HAL nennen.
Hell Laboratory, klar.
HAL hat so viele interessante Spiele rausgebracht und mit ihren Spin-offs und den Kirby-Spielen immer wieder gezeigt, dass sie auch andere Sachen machen können, aber Kirby nutzen, um halt Geld zu machen am Ende des Tages. So, und selbst das neue Team bei HAL, was ja irgendwann mit der Kirby-Wii-Zeit entstanden ist, wo die Hälfte irgendwie abgehauen ist von HAL und noch neu dran arbeiten, mussten sie ein bisschen einfinden in die Reihe, aber ich würde sagen, die sind heute dort, wo sie sein sollen mit Kirby und werden das gut weiterführen. Also ich glaube, das damalige HAL und das neue HAL sind hervorragende Entwickler.
Ja. Okay, ja, ansonsten.
Ich hatte noch Astroport bei mir auf der Liste, die sind dann aber hinten runtergefallen.
Ja.
Das ist eine Firma, die, eine japanische Firma, die auf Steam und Windows und für die Switch mittlerweile viel und für Dreamcast geportet jede Menge Shoot'em-Ups rausbringen. Ja. Was auch wieder so ein typischer Fall ist, du siehst ein Astroport-Spiel und du weißt direkt, es ist von Astroport. Die haben einfach eine ganz eigene Optik.
Ja. Bei dem Namen muss ich mehr an so Getränkelieferung denken irgendwie.
Alkoport.
Und wenn man halt Ein-Mann-Studios nennt, darf man vielleicht auch noch kurz Toby Fox erwähnen. Aber.
Und das ist der, der dieses. Ist das der, der
Undertale.
Dieses. Ah, nee, Undertale. Dann meine ich
den anderen.
Ich
meine den. Du meinst der Grumpy Fox wahrscheinlich. Der von Lunestis, oder?
Richtig.
Deutscher Entwickler hat Jump'n'Run gemacht. Das heißt, Lunestis, das ist ein bisschen wie so ein PS1-Sega Saturn Jump'n'Run.
Ja,
das ist mega gut.
Ja.
Ja, okay. Das Wahnsinn, wie viel Zeit ich da reingebuttert habe.
Blizzard hat auch keiner genannt, auch sehr interessant. Aber da ist wahrscheinlich da sind die Brücken zu sehr zerschlagen worden, wahrscheinlich. Ja. Aber nee, cool. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast. Ich, das war jetzt einmal die Bonusfolge, weil wir 300 Podcast-Folge gemacht haben. Da möchten wir uns natürlich einmal sehr, sehr doll bedanken, dass ihr uns über einen so langen Zeitraum jetzt schon supportet habt. Und um was zurückzugeben, einmal diese kleine Bonusfolge für euch, die jetzt auch keine Nummerierung hält, einfach so für euch da ist. Und ich möchte mich noch einmal ganz lieb, oder wir möchten uns auch im Namen von den anderen, die gerade nicht da sind, bedanken bei denen, die uns auch tatkräftig auf Patreon und Steady unterstützen. Und da haben wir stellvertretend, ich mach's kurz, ich lese einmal vor, die 10-Euro-Liste. Der Primebox, der Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Chicho, Mipa, Serjoga L, Michael Bormann, Nightbird, The Resuity Fan, Lümon, Yam 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 Yam, Arthur Frese, Machtbrock22, Chrissy D, Specky Meets, JD hat erhöht und ganz neu dabei. Vielen Dank, dass du ins Team gekommen bist und die Unterstützung gewählt hast. Ape Fiction, grüß dich und für 15 Euro dabei Janis Just und der Pitchen. Ja, danke, dass ihr uns unterstützt und dass wir das hier fröhlich, frei, mit gutem Gewissen immer weiter machen können. Ihr seid der Hammer. Und ich bedanke mich sehr toll bei meinem tollen Team. Es macht immer wieder Spaß, einen Podcast mit euch aufzunehmen. Endlich habe ich mal mit Matthias aufgenommen. Und ich sage schon mal Tschüss. Ich verabschiede mich schon mal in einen wunderschönen Abend und übergebe nochmal das Wort an meine lieben Leute hier.
Tschüss.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und ich freue mich auf demnächst, wenn ich mit Matthias wieder je Olle, je Dollar aufnehmen kann. Und ja, bis dahin. Tschüss.
Ja, danke fürs dabei sein. Euch allen danke fürs Zuhören, danke für den Support. Wie immer, ohne euch wäre es nicht möglich. Und dann gehen wir jetzt hier raus, ne?
Jojo. Ciao, ciao.
Bye.
Tschüss.